Ich möchte Sie willkommen heißen. Wir freuen uns, dass unsere Kinder beginnen. Vor einigen Tagen wollte ich im Radio die Nachrichten hören und da kommt vorher so ein geistliches Wort. Und da hieß die Botschaft: Jesus ist seit 2000 Jahren tot. Wenn das wahr wäre, wäre es besser, wir würden hier die Versammlung auflösen. Es wäre auch ehrlicher. Wir aber wollen uns in der Gegenwart des lebendigen und auferstandenen Jesus Christus versammeln. Er will Herr ihres Lebens sein. Er spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wir wollen Gott unser Lob singen mit dem Lied 333, Danke dem Herrn. 333, alle 6 Verse.
Thank you.
unser Herr Jesus Christus. Wir wollen dir unsere Lieder singen in der Freude über diesen neuen Morgen und dass du uns deine ganze Güte und Barmherzigkeit entgegenbringen willst. Wir kommen aus einer Woche und belastet mit vielem, was nicht recht war. Aber vor dir wollen wir still werden und uns freuen, dass du uns führst, dass du unser Leben erneuern kannst, dass du uns auch die Lasten jetzt abnimmst, die uns bedrängen, und dass wir vor dir auch das Unrechte und das Falsche bekennen können und du uns frei machst und vergibst. Wir wollen hören dein Wort, deine Weisung, deine Befehle und wollen neu erkennen, wie du uns brauchst und tüchtig machst zum Dienst. Herr, gib doch, dass wir dann auch Täter deines Wortes werden. Verzeih uns, wo wir das nicht umsetzen. Und dir wollen wir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bewegt. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Nun singen wir aus diesem Liedheft das Lied 808. Das ist ein Lied, das ist in der schweren Zeit entstanden, als die Jugendarbeit im Dritten Reich verboten war. Richard Lorcher war bei Bielefeld in der Nähe Bezirksposaunenwart und er hat damals bei dem Radeln von einem Dienst zum anderen, nur noch die Posaunenchöre durften existieren, hat er dieses Lied gedichtet, das dann eine ganz besondere Bedeutung hatte. Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die Ehre. Wir machen den ersten Vers und dann wiederholen wir das nochmal. Probieren wir mal erst. Weil wir die Noten dabei haben, singen wir den ersten Vers und dann noch die zwei anderen. Jesus.
Es war an einem Juliwochenende in diesem Jahr. Über der nördlichen Adria war ein großes Tief mit dunklen Wolken, das bis in die Alpen hineinreichte. Und ein paar junge Männer aus unserer Gemeinde, wir zogen los, um bergwandern zu gehen. Und wir wussten, dass uns schlechtes Wetter erwartet, aber hatten immer die Hoffnung, dass es besser wird. Und fuhren schon nachts los, um morgens bei Morgengrauen aufzusteigen. Und als wir ankamen, strömte es, der Regen und die Berge waren mit Wolken verhangen, wir konnten nichts sehen. Und wir zogen trotzdem los und nach ein paar Stunden mussten wir feststellen, es hat keinen Sinn. Der Regen wurde zu Schnee, der Schnee wurde immer tiefer und wir kamen gar nicht dahin, wo wir hin wollten. Und nach einigen Überlegungen haben wir dann die Entscheidung getroffen, wieder umzukehren und Das hat ein bisschen wehgetan, weil wir das Ziel nicht erreicht hatten, aber wir stiegen ab und während wir abgestiegen sind, wussten wir nicht, dass sich 100 Kilometer entfernt eine Tragödie ereignete. Wir kamen dann zu Hause an. Ein paar Tage später bekam ich einen Anruf. Ein junger Mann rief mich an und sagte: Stefan, es ist etwas Furchtbares passiert. Meine Frau ist gestorben. Sie war 26, sie waren vielleicht 2 oder 3 Jahre verheiratet. Und unter Tränen erzählte er mir die Geschichte, wie das passiert ist, nämlich genau an diesem Wochenende, wo das Wetter in den Alpen nicht so stabil war. Auch sie waren wandern, auch sie waren unterwegs und sie hatten den Tag schon fast abgeschlossen. Die Hütte war schon auf Sichtweite, noch 20, 30 Minuten. Es war eigentlich keine schlechte Witterung, es hatte nicht geregnet. Und wie aus dem Nichts zogen plötzlich Wolken zusammen, es wurde schwarz um sie, die Luft lud sich elektrisch auf, es knisterte förmlich und auf einmal fuhr ein Blitz in die junge Frau, trat in ihre Halsschlagader ein und kam an der Hüfte wieder raus. Sie war auf der Stelle tot, bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der Blitz hatte noch so viel Energie, dass er den Weg, die 5 bis 10 Meter bis zu dem jungen Mann, bis zu ihrem Ehemann, vorausschnellte, in seine Ferse schlug, seinen Bergstiefel, der fest zugeschnürt war, aufsprengte. Man fand ihn später 10 Meter weiter woanders zerrissen. Er hatte schwere Verbrennungen am Fuß. Hilfe war schnell zugegen. Die Hütte war ja nicht weit und trotz des schwierigen Wetters konnte ein Rettungshubschrauber landen. Und er war ohnmächtig geworden. Er hatte nicht mitbekommen, dass seine Frau nicht mehr lebt. Und er lag dann in Brixen im Krankenhaus. Und er fragte immer nach, wo ist meine Frau? Was ist mit meiner Frau? Und wann immer eine Krankenschwester oder ein Arzt ins Zimmer kam, sie sagten, ja, sie liegt in einem anderen Krankenhaus. Sie sagten ihm nicht die Wahrheit. Und mit jeder Stunde, die verstrich, wurde es auch immer schwieriger, ihm die Wahrheit zu sagen, dass seine Frau gar nicht mehr lebt. Dabei hatten sie ja noch so viele Pläne. Sie wollten im Herbst nach Nepal in einen Missionseinsatz. Und als dann am folgenden Tag der Gemeindepfarrer, sie kam hier aus der Gegend von Stuttgart, in das Krankenzimmer trat, war ihm alles klar. Seine Frau lebte nicht mehr. Ohne dass ein Wort gesprochen wurde, wusste er es. Als er mir diese Geschichte erzählte, habe ich mich an einen Vers erinnert, mit dem ich mich gerade beschäftigt hatte. Er passt dazu, wir haben es heute Morgen gesungen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn ich solche Geschichten höre, frage ich mich immer, wer bin eigentlich ich? David hat sich diese Frage auch gestellt. Wer bin eigentlich ich, dass du mein Leben erhältst?
Wir singen, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. 375, alle Verse. Wir wollten den Kolosserbrief miteinander lesen. Wir hatten ihn unterbrochen nun an zwei Sonntagen und machen heute mit Kolosser 2 weiter. In Ihren Bibeln ist das Seite 239, Kolosser 2, die Verse 1 bis 15. Im ersten Kapitel hat Paulus das Wunder der Gemeinde beschrieben und dann hat er uns gezeigt, wie wunderbar groß Jesus ist. Der Schöpfer der Welt, der Herr der Gemeinde. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Die Gemeinde von Kolosse lag im Lykostal, Laodicea ist nicht weit davon weg und die dritte Gemeinde dort ist Hierapolis, direkt bei Pamukkale, bei den Sinterterrassen. Damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Dafür kämpft Paulus, damit Gemeinden gewiss werden, ganz gewiss werden, was sie an Jesus haben, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Es war schon bei den ersten Christen eine Not, dass bei Christen ein Jahrmarkt ist des eitlen Geschwätzes und der dummen Reden, die von Christus wegziehen. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte oder die Geister der Welt und nicht auf Christus. Denn in Christus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Es war damals, wir haben das gerade in unserer Bibelstunde Dienstagabends, von vielen vertreten worden. Es ist besser, man macht die Riten, so ganz genau. Und dann haben sie auch bei Christen eine Menge von Riten verlangt und dazu gehörte auch die jüdische Beschneidung für die Heiden. Paulus sagt, nein, ihr habt doch viel mehr habt ihr in Christus erreicht. Mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und jetzt kommt ein Bild, das haben damals die römischen Kaiser gerne gemacht, wenn sie ein Volk besiegt hatten. Dann haben sie die ganzen besiegten Gefangenen genommen und die Fahnen und so. Und dann haben sie einen Triumphzug gemacht und die besiegten Mächte dargestellt. So hat Christus die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Dieser Brief ist im Gefängnis geschrieben. Wenn wir solchen Schicksal hätten und einen Brief schreiben würden, dann würden wir lamentieren und erzählen, wie gemein die Wärter sind, wie schlecht das Essen, Wie trostlos die Haftbedingungen sind. Sie finden im Kolosserbrief keine persönlichen Klagen. Das bewegt den Paulus nicht. Das hat er alles gerne auf sich genommen. Sondern der ganze Kolosserbrief, der Brief aus der Gefangenschaft des Apostels Paulus, ist durchzogen von einer ganz großen Sorge um die Gemeinden. Haben Sie sich schon einmal um die Gemeinde Jesu Christi gesorgt? Um was sorgt sich Paulus? Wenn wir uns heute um die Gemeinden sorgen, hören wir immer wieder, um die Finanzen. Nein, der Paulus sorgt sich nicht um die Finanzen der Gemeinde. Um den Mitgliederschwund. Nein, nicht um den Mitgliederschwund. Sorgt er sich um die Verfolgung? Nein. Es brach eine furchtbare Verfolgung bald los und die Christen wurden den Löwen vorgeworfen. Sie wurden verbrannt, sie wurden grausam gequält und gefoltert. Das hat Paulus nie bewegt, weil er wusste, dass selbst die Angriffe von außen gegen die Gemeinde machtlos sind, wo Jesus seine Gemeinde schützt. Dann war es immer so, dass Verfolgung von außen nur die Gemeinde gestärkt hat, sie ist gewachsen. Warum sorgt sich dann Paulus für die Gemeinden? Er sorgt sich, ob die Gemeindeglieder, das sind wir, ob wir richtig bei Christus sind. Verstehen Sie, er sorgt sich nicht um die Fernstehenden. Er sorgt sich um die Gemeinde, ach, wir sind doch entschieden, wir haben doch uns einmal bekehrt. Nein, er sorgt sich, ob wir bei Christus sind, ob wir richtig bei Christus sind, ob wir richtig mit Christus leben. Lesen Sie mal einen Kolosserbrief. Und da wird erst bewusst, wie wir das so auf die leichte Schulter nehmen. Eigentlich müsste die Frage als die erste auf dem Kirchentag verhandelt werden. Sind wir als Gemeinde Gottes noch ganz bei Christus, im festen Glauben verwurzelt? Es müsste in den Synoden als das Vordringlichste behandelt werden, Krise der Christenheit, dann muss die Frage klar werden. Wenn schon die ersten Christen gesagt haben, da ist der schlimmste Schaden da, wenn wir nicht mehr richtig in Christus verwurzelt sind, nicht mehr mit Christus leben. Es könnte ja sein, das ist bloß noch ein Etikett, so ein frommes Etikett außen auf der Flasche und innen ist schon längst was ganz anderes eingefüllt. Sind wir noch richtig verwurzelt, leben wir noch richtig mit Christus? Da muss man sich Sorgen machen über die Glaubenslosigkeit der Gemeinde. Und Paulus sagt, ihr sollt wissen, welch einen Kampf ich habe. Das waren Gemeinden, die hat er noch nie besucht. Und Paulus hat die Last mitgetragen. Er hat gesagt, ich kämpfe für die Gemeinde, denn eine Gemeinde ist nur dann unüberwindlich. Nur dann kann sie siegen, nur dann kann sie zum Segen sein, nur dann ist sie Salz der Welt, wenn sie ganz bei Christus ist. Sonst nicht. Wie kämpft denn Paulus? Paulus hat mit Worten gekämpft. Es war aber immer so, dass er gegen die falschen Lehrer in der Gemeinde nicht sehr weit kam. Darum hat Paulus zu einem Kampfmittel gegriffen, von dem er wusste, das hat Verheißung. Gerade angesichts der großen Krise der Christenheit, er hat zu dem Kampfmittel gegriffen des Gebets. Kommt nachher, helf mir kämpfen mit Beten. Ich darf Gott die große Not sagen und Gott kann in dieser schrecklichen Krise der Christenheit noch helfen und heilen. An dieser großen Not, dass Menschen sich in ihrer eigenen Weisheit so stolz und erhaben vorkommen, dass sie Christus nimmer brauchen, dass sie ohne Christus leben, sicher fromm mit frommen Worten, mit frommen Parolen. Ihr sollt wissen, was ich für einen Kampf für euch habe. So fängt es ja an. Und für die in Laodicea, der erste Vers, in die in Laodicea, die kennen wir ja, das ist die Nachbargemeinde im Lykostal. Wir haben sie besucht dieses Jahr, dieses Laodicea, wo man noch die Überreste des Theaters sieht. Dort in Laodicea hat ja dann in den Sendschreiben das Wort Jesus so hart geheißen. Du merkst gar nicht, dass du lau geworden bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, heiß wärst. Wie droben die Quellen von Pamukkale. Aber nicht so lau, so angepasst, so moderiert, temperiert, so überall mitmachen können. Wenn du doch wieder ganz von Christus ergriffen wärst, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das steht ja da. Christus kommt und will in seiner Gemeinde einkehren. Und wir sollen das zuerst einmal wieder heute entdecken. Und darum ist mir der Kolosserbrief so wichtig. Ich fällt's Ihnen auf, in jeder Predigt steht das so in der Mitte. Gestern hat mir die Frau angerufen, schicken Sie mir ein paar Kassetten, aber bitte bloß solche, wo von Christus die Rede ist. Jawohl, wir reden von Christus, das soll's Thema sein. Ich glaube, ich predige jetzt bald 30 Jahre. Und ich will es noch viel eindrücklicher sagen. Unser ganzes Gemeindeleben steht und fällt, ob Sie ganz fest mit Jesus Christus verbunden sind. Alles andere ist nebensächlich. Ob Sie mit Jesus Christus verbunden sind. Wissen Sie, so eine Christengemeinde war auch damals, vor 2000 Jahren, ein merkwürdig zusammengewürfelter Haufen. Da kamen Leute mit ganz verschiedenen Ansichten, alte und junge und verschiedene gesellschaftliche Ansichten. Und die kriegen Sie gar nicht unter einen Hut. Wie wollen Sie denn eine Christengemeinde überhaupt zusammenbringen? Es geht so, wie Apostel Gemeinde gebaut haben. Und so sagt er es hier, ich möchte, dass alle Herzen zusammengeführt werden, zusammengefügt werden in der Liebe Jesu. In Christus. Ja, in welcher Liebe Jesu? Dass alle entdecken, wie lieb sie Jesus hat, dass sie überwältigt sind. Haben Sie das einmal in Ihrem Leben entdeckt? Wie Jesus sie lieb hat. Wie er sich verpflichtet, sie durch dick und dünn durchzuführen. Und dann geht es weiter. Und zu allem Reichtum an Gewissheit. Er will sie ganz fest und gewiss machen. Was eine Gemeinde verbindet, sind nicht gleiche politische Ansichten, sind nicht die gleichen Meinungen zur Zeit und zu der Welt und was uns sonst bewegen mag, sondern was uns verbindet, ist, dass wir alle Christus gehören wollen. Und das eint uns, jung und alt, mit allen verschiedenen Denkweisen, die wir haben. Auch Christengemeinden bestehen aus völlig verschiedenen Leuten. Und wenn das nicht mehr da ist in einer Gemeinde, dann zerfällt Gemeinde schrecklich, dann steht man wieder in anderen Gruppen und alle möglichen. In Christus sind wir geeint, und darum hat der Paulus gesagt, das darf doch nicht wahr sein, dass irgendwelche Denkweisen, das meinte er mit Philosophie, Menschenmeinungen, Menschenansichten uns letztlich trennen können. Wir sind doch eins in Jesus Christus, in dem, was er uns tut und was er an uns macht. Und das soll uns heute wieder wichtig sein. Wenn das vor 2000 Jahren schon eine Not war, dann wollen wir das überall weiter sagen, in einer Christenheit, die in die Krise geraten ist. Wir wissen, warum der Grund ist, weil das Wort von Paulus wieder gilt. Lasst uns doch zusammengefügt werden in Christus, lasst uns doch gewiss werden, ganz fest überzeugt unserer Glaubensgemeinschaft mit Christus. Und das bei vielen uns hier, sind Sie mit Christus fest verbunden. Kennen Sie ihn? Ist er Ihr Herr? Gehört Ihr Leben ihm? Darum geht es in der Gemeinde. Und wenn man einmal dazugehört, ist wichtig, dass man das noch immer, wie gesagt, immer völliger macht und immer noch stärker erlebt. Vers 6, wie ihr nun den Herrn Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Jetzt lebt das doch. Also was kommt jetzt aus all dem raus? Wir müssen noch viel mehr Jesus kennenlernen. Sie sind noch nie am Ende. Sie müssen noch viel mehr Jesus kennenlernen. Warum? Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen in Jesus. Und theologische Entdeckungen oder Sätze sind nutzlos und leer, wenn sie nicht aus dem persönlichen Glauben, aus der persönlichen Verbundenheit mit Jesus kommen. Mit unserer Vernunft können wir die trügerischsten Wege gehen. Ach, was kann unsere Vernunft sich an alle Ideologien anpassen? Es ist doch wichtig, dass alles zunächst unter den Gehorsam Christi kommt. Ich brauche in meinem Leben eine klare Linie. Und wenn die Gemeinde Gottes hier die Christenheit sich nicht mehr von Christus leiden lässt aus der persönlichen Vertrauensbindung, hat es keinen Wert mehr. Dann gehen wir in die Irre. Und das ist nicht bloß ein Denkvorgang, sondern das ist ein Lebensvorgang. Bei Ihnen muss Tag für Tag, von morgens bis abends, Christus die Mitte sein. In Ihrem Denken und Wirken, in Ihrem Planen und Wollen, Christus muss die Lebensmitte sein. Er will doch Ihr Herr sein. Konrad Eisler erzählt immer die Geschichte, wie seine Söhne oben im Garten in der Fraßstraße gern Fußball gespielt haben. Und da stand nur ein Obstbaum, den haben sie ziemlich geschont und haben gesagt, passt auf, dass er den nicht zerstört durch eure Kickerei. Aber die Söhne ehrerbieten, sagten, Papa, sorg dich nicht, wir schießen schon nicht drauf und so. Und dann kam jener Strafstoß und der Schütze trifft daneben und trifft den Ast. Und er bricht. Und dann hängt an dem Obstbaum so traurig, Sie können sich das Bild vorstellen, dieser abgebrochene Ast, noch ein Stück hängt da dran. Die Eisler-Söhne waren topfit und haben bei der Mutter einen Bindfaden geholt und haben den Ast wieder hingebunden. Und da hat Konrad Eisler immer dran erklärt und hat gesagt, so ist unser Christsein bei uns oft. Bloß so außen ein bisschen rumgewickelt und dann wundern wir uns, wenn da plötzlich kein Saft und kein Kraft mehr durchfließen kann, weil das nur äußerlich zusammengebunden ist durch irgendwelche Dinge, durch eine Mitgliedschaft, durch eine nominelle Zugehörigkeit. Aber das ist keine Lebensverbindung. Wir sollen doch Reben sein am Weinstock, richtig verbunden sein mit Jesus Christus. Die Arbeit des Blauen Kreuzes, also an den Suchtkranken, die wurde ja sehr geprägt durch den Offizier Kurt von Knobelsdorf, der 30 Jahre lang kaiserlicher Gardeoffizier im letzten Jahrhundert war. Und wie das so beim Militär war, auch im Offizierscasino, man hat gesoffen, was das Zeug hält. Und dieser Mann litt darunter, dass er vom Alkohol nicht mehr loskam. Er hat es verschiedentlich probiert und hat furchtbare Rückfälle gehabt, bis er eines Tages gemerkt hat, mich kann nur Jesus frei machen. Dann brach er mit dieser Sucht. Und er hat dann später immer wieder in der Arbeit des Blauen Kreuzes dann diesen Spruch geprägt. Und er hat gesagt, nehmt aus der Arbeit unseres Vereins, des Blauen Kreuzes, der suchtabhängigen Arbeit, Jesus weg, dann sind wir wie ein Luftballon, der verplatzt. Es bleibt bloß noch ein Haufen Lumpen übrig. Das, was unser Leben trägt, ist doch die Verbindung mit Jesus. Wir sind schwache Leute, wir sind nicht die stolzen Gardeoffiziere. Wir sind schwache Leute, wir brauchen in der Schwachheit unseres Lebens den starken Jesus, der uns trägt. Und darum ist das für uns wichtig. Tag für Tag, bis zur Sterbestunde ist das so wichtig. Ich will noch viel mehr mit Jesus Christus verbunden sein. Viel mehr in ihn hineinwachsen. Ich möchte noch, dass seine Kraft mich viel mehr erfüllt. Dann haben wir in der Bibelstunde, wo wir ganz ähnlich Gedanken des Paulus, die er schreibt an Gemeinden, die in der Nähe lagen, an die galatischen Gemeinden, auch in der heutigen Türkei, habe gemerkt, wenn Paulus von Jesus redet, sieht er ja Jesus immer vor Augen. So sicher auch da, wo er den Brief schrieb, im Gefängnis, wie sah er Jesus vor Augen? Er sagt da im Galaterbrief, ich habe euch Jesus vor die Augen gemalt, als den Gekreuzigten. Paulus wusste, dass man in der so gefühlsamen, ästhetischen Welt des Hellenismus und seiner Kultur damals mit einem Leichnam nicht kommen kann. Das passt nicht. Ein Gekreuzigten, das ist ein Ärgernis, ein Anstoß. Das ruft Gelächter hervor. Wie will er die Griechen davon überzeugen, dass in diesem sterbenden, kümmerlichen, geschmähten Leib von Jesus ist heilig? Und darum spricht Paulus von einem Geheimnis. Nicht, dass es geheimnisvoll ist, sondern das ist unseren normalen Augen entzogen. Wir können das mit unserem normalen Blick nicht sehen. Wir sehen mit unseren Augen nur Erfolg, wir sehen sichtbare Dinge, Machtvolles, Großes. Spricht hier vom Mysterium, vom Geheimnis. Warum ist das Geheimnis da? Dieser gekreuzigte Jesus, den er vor Augen hat, wie sie ihm die Nägel durch die Hände treiben, wie sie ihn dort am Kreuz aufhängen zwischen die zwei Verbrecher, wie der Pilatus oben die Tafel anbringen lässt am Kreuz, wie die ganze fromme Priesterschar dasteht und ihre Freude dran hat. Wie die anderen gelangweilt vorbeigehen und höhnen, den anderen hat er geholfen, kann sich selber nicht höhnen. Sogar einer der Hingerichteten spottet über Jesus. Verstehen Sie, warum Paulus plötzlich von der Schuldurkunde redet? Von der Schuldurkunde. Am Kreuz ist die ganze Schuldurkunde aufgehängt. Da sind sie alle vom Herrn Pilatus, Judas, der Hohe Rat, die Jünger, die versagten. Niemand hat ihm die Treue gehalten. Und er sagt, in dieser Schuldurkunde stehen wir alle mit drauf. Alle mit drauf. Und jetzt ist das Große passiert. Er hat den Schuldbrief, die Schuldurkunde getilgt. Das ist der Mittelpunkt der Gemeinde Jesu. Vers 14, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben. Er hat die ans Kreuz genagelte Schuldurkunde, wo die ganze Menschheit draufsteht. Es ist kein Mensch, der mit Gott im Frieden gelebt hat und mit Gott im Frieden leben kann. Wir sind alle schuldige Menschen. Alle leben unter dem Zorn Gottes und dahingetan. Jesus hat die Schuldurkunde weggetan. Wir sind frei geworden. Das ist die Botschaft. Ach, dass es doch jeden Tag merkt, doch wie man heute Morgen sich freut an der Sonne, am blauen Himmel, an der Herbstfärbung der Welt. Ein neuer Tag bricht an, so sagten wir am letzten Sonntag. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Nichts kann mich jetzt mehr von der Liebe Gottes trennen. Gott ist für mich, er hat den Schuldbrief weggetan. Ja, der Grund oft meiner Schwermut, wenn ich an meine Versäumnisse erinnert werde, er hat sie weggetan, gesühnt, vergeben, ausgelöscht. Es darf sie niemand mehr hervorholen. Der Schuldbrief ist zerrissen. Dass er jeden Tag dran denkt, das holt uns raus aus der Verzweiflung. Das gibt uns Selbstvertrauen. Jesus hat mich lieb. Ich lebe von seiner Vergebung. Und wenn Sie traurig sind über Ihre Versäumnis, über Ihre Untreue, Jesus hat mir vergeben. Dann denkt Paulus noch dran, wenn er den Gekreuzigten vor Augen hat, Jesus ist auferstanden. Dieser Gekreuzigte lebt. Lass mich beirren, was Südwestrundfunk sagt, was in Morgenandachten kommt. Jesus lebt. Und Jesus will seine Macht in ihrem Leben demonstrieren. So wie es ein Kurt von Knobelsdorf erlebt hat, wo er sagte, ich kann mal einfach nur mit der Kugel durch den Kopf schießen. Als süchtiger Mensch, ich werde nicht mehr frei. Jesus, gib mir die Kraft zum Sieg über meine Schwäche. Ich darf durch den auferstandenen Jesus stark werden. Das ist so wunderbar, dass nicht nur Vergebung zum Christenleben gehört, sondern ich darf jetzt neu das Leben ergreifen. Ich darf in der Bekehrung das Alte ablegen. Was hat Jesus noch für Pläne? Was will er durch sie wirken? Viel will er wirken. Sein Geist will sie lebendig machen. Er will in ihnen wirken. Sein Geist will Frucht wirken, Liebe und Freude und Friede. Er hat uns lebendig gemacht, lebendig gemacht. Da wird auch von der Taufe gesprochen. Ich bin nicht glücklich, wie oft auch in unseren Kirchen über die Taufe gesprochen wird. Denn was steht denn da von der Taufe? Auch wenn Paulus nicht mal die Kindertaufe meint, er sagt, durch die Taufe sind wir gestorben. Das ist der Punkt, das Alte abzulegen. Genau das Gleiche, was er von der Beschneidung sagt. Da wird was weggeschnitten. Ich lege das Alte ab. Aber das, was heute so bei uns allen fehlt, was ist das? Das neue Leben. Und da sagt er, durch den Glauben seid ihr auferstanden aus der Kraft Gottes. Und das war dem Paulus so wichtig, dass er gesagt hat, ich bin noch nicht am Ziel, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich jage ihm aber nach, ich will noch viel mehr von der Auferstehungskraft Jesu gewinnen. Was wäre das, wenn wir das jetzt sagen, ich möchte noch viel mehr von dem entdecken, was Jesus durch mein Leben wirkt. Sie sind ein alter Mensch und haben nicht mehr viel Kraft. Sie werden nicht mehr die Jugendkraft bekommen, aber Gott will durch ihren müden Leib noch ein paar große Taten wirken. Der Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der kann auch durch Menschen im Altenheim viel wirken und im Krankenbett. Und ihr jungen Leute, was hat Jesus noch vor, was er durch euch wirken will? Er will es tun. Er will es tun, das ist die Hoffnung. Wir werden gebraucht. Und dann spricht Paulus noch, wenn er von dem gekreuzigten Jesus spricht, was in diesem Geheimnis mit drin ist, ein Triumph ohne Gleichen. Ein Triumph ohne Gleichen. Sie haben Jesus ins Grab gelegt und dachten, jetzt ist die Sache erledigt. Jesus ist auferstanden und Jesus hat durch seine Apostel in allen Teilen der Welt seine Gemeinde gebaut. Was war denn die Staatsmacht der römischen Kaiser, die sich als Götter verehren ließen? Jesus hat sie im Triumph dahergeführt. Es war bloß immer schlimm, wo Christen Kompromisse gemacht haben mit den Mächten dieser Welt. Ich möchte sie warnen, vor den Ideologien der Welt nicht die Knie beugen, dass sie sich nicht durch Angst einengen lassen. Lebt doch euren Glauben und seid keine Gefühlschristen, die alles immer gleich im Beweis sehen müssen. Mir hat eine Frau aus dem Kirchenchor letzte Woche einen Brief gegeben. Ich will ihn hier vorlesen. Das ist ja alles in unserer Generation geschehen. Auch unseren jungen Menschen zum Zeugnis, wie der Glaube sich erhebt über ganz schreckliche Lebenskrisen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, die alles Begreifen übersteigen. Das ist ein Feldpostbrief, geschrieben von einem Unteroffizier Klinke, ich kenne ihn nicht, einer Frau Emma Wilhelm nach Fischbach am Bodensee am 4. März 1945. Liebes Fräulein Wilhelm, herzlichen Dank für Ihre beiden Briefe. Meine Frau schrieb von ihrer Nachricht, auf der wohl sehr überstürzten Flucht bei großer Kälte ging unser Jüngster 4 Jahre alt verloren. Verhungert und erfroren auf dem offenen Trecker, auf dem meine Frau sich beide Beine erfroren und starben noch 2 Kinder. Meine Mutter hat den Verstand verloren. Meine Frau hat nichts gerettet. Keine Urkunde, kein Gehalt, kein Taschentuch und so weiter. Bruder Graumann kenne ich gut. Er hat auch alles verloren. Er ist ein froher Zeuge der Liebe Gottes. Täglich erweist sich Gottes Wort auch hier als Kraft und Trost zum Leben und Sterben. Habe hier auch gläubige katholische und evangelische Kameraden. Trotz aller Nacht ist mein Herz getrost und voller Freude. Welch Glück, ein Gotteskind zu sein. Der Herr stärke auch Ihren Glauben, auch für Sie betend, grüßt Sie, Ihr H. Klimke. Wenn unser Glaube im Leid so auftrumpfen kann, dann lasse ich mich nicht niederdrücken von allem, was mich ärgern und bewegen mag. Und dann will ich mich auch nicht einengen lassen von allem, was heute an antichristlicher Macht uns entgegenspricht. Ich will mit Christus den Sieg leben und einen Triumph draus machen. Keine Todesmacht kann meine Jesusfreude dämpfen. Weich dir, Trauergeister. Mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Wer denn sonst? Keine Teufelsmacht darf meinen Glauben lahmlegen. Keine Anfechtungen, keine Enttäuschung. Man spricht zurzeit so viel von den Großfusionen in der Industrie. Das gefällt mir, wenn der Chrysler und der Daimler miteinander machen. Und dann gehört der Daimler zum Chrysler und der Chrysler zum Daimler. Und so muss im Glauben sein, dass wir mit Jesus, wie hat Luther mal gesagt, ein Kuchen werden. Ganz vermengt werden und sagen, Jesus, dieses Leben lebe ich im Triumph für dich, in der Freude mit dir. Und wenn die jungen Leute schon merken, dass der antichristliche Geist schon im Klassenzimmer anfängt in unserer Gesellschaft heute, dann lebt fröhlich euren sieghaften Glauben. Weil Jesus größer ist als alles, was euch anfechten mag. Lasst bloß die Verbindung zu Jesus nicht abreißen. Es kann sein, dass in unseren Tagen Kirchen und Dome, Kathedralen sich entleeren. Der Triumphzug Jesu geht weiter. Und wenn es in Hausgemeinden oder in Buschkirchen ist, der Triumphzug Jesu zieht durch die Welt. Sind Sie dabei? Amen. Und nun singen wir noch Jesu, geh voran auf der Lebensbahn 391. Und Haupt deiner Gemeinde, wollen dir danken, wie du immer wieder uns aufrüttelst, uns wach machen willst, dass wir umkehren und Buße tun und entdecken, wovon wir gefallen sind. Herr, wir haben den Namen, dass wir leben und sind doch so oft tot. Wir nennen uns oft nach dir Christen und vollbringen tote Werke der Finsternis. Jetzt hilf doch uns, dass es bei uns ein ganzes festes Hinhängen an dich wird, dass eine Erneuerung geschieht. Nur wenn du uns durchdringst und wenn dein Geist uns prägt, können wir neue Werke vollbringen. Herr, wir bitten dich auch für alles, was wir als Gemeinde tun. Auch die Gruppen und Kreise, die Besuche, die Kontakte, die Gespräche, die wir führen, du musst doch dahin durchwirken, sonst ist alles leer. Nicht unsere Weisheit, nicht unser Können taugt, sondern allein du als der auferstandene Herr wirkst mächtig. Und da bitten wir dich, dass du in unseren Tagen nochmal eine Erneuerung deiner Gemeinde schenkst. Und fang bei uns an. Und wirke das, dass wir auch in unserem Land, wo wir so viel mit dir und deinem Wort erlebt haben, dass wir noch einmal erleben, wie dein Evangelium erschallt. Und gebrauche doch uns auch dazu, dass unsere Lieben, für die wir Sorge tragen, dich erkennen und zum Glauben an dich kommen. Wir wollen auch bitten für alle Dienste, die geschehen in aller Welt in deinem Namen, dass du heute auch deine angefochtenen, verfolgte Gemeinde stärkst. Wir bitten auch für die Kranken und die Leidenden und die Sterbenden, dass du durch dein Wort jetzt zu ihnen redest. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie bitte noch kurz stehen. Die Notizenzettel liegen auf Ihren Plätzen. Das ist so gedacht, auch mit den Themen, dass Sie Leute konkret einladen können. Das ist immer geschickt, dass Sie sagen, um das Thema geht's. Das ist oft für Leute, die so sonst nicht im Gottesdienst sind, eine Hilfe, und dass Sie so benutzen können. Morgen Abend ist die Mitgliederversammlung, die jährliche Mitgliederversammlung des Kirchbauvereins um 20 Uhr im Clubzimmer. Hiermit erfolgt die offizielle Einladung. Wir haben eine Reihe von Sendungen, die in die Schweiz gebracht werden sollten. Das ist von dort an durch die Post weiter befördert aus Gründen der Postgebühren. Wenn jemand in den nächsten Tagen in die Schweiz kommt und die mitnehmen kann, soll er sich an meine Frau wenden oder im Lädle drunten das dann erledigen. Und das Opfer ist heute von der Kirchenleitung für das diakonische Werk bestimmt. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.